Ja, wir grüßen alle recht herzlich und heißen zu diesem dritten Abend der Bibelwoche einen jeden herzlich willkommen, auch die Sänger der Gemeinde Bielefeld-Senne herzlich willkommen. Sie werden uns heute mit Gesang dienen und zu Beginn lass uns noch aufstehen und beten. Wir lesen zu Beginn noch einige Verse aus Lukas Evangelium 24, Lukas Evangelium 24, Verse 25 bis 27 und Vers 32. 25 bis 27 und Vers 32. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus, der dieses erleiden, in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Nun, wir haben es erkannt, ja, hier geht es um die beiden Jünger, die unterwegs nach Emmaus waren, und Jesus näherte sich ihnen und er merkt, dass die es nicht verstehen, die haben ihn ja auch nicht erkannt, und er begann ihnen ja die Schrift zu öffnen. Und im Vers 32 haben wir gelesen, als sie erkannt haben, dass es Jesus war, haben sie sich an diese Worte erinnert und so in sich gegangen und haben gesagt: Brannte in uns nicht das Herz, als er uns die Schrift öffnete? Ihr Lieben, wenn wir die Schrift geöffnet, ja, hören, brennt es noch in unserem Herzen? Ich wünsche, dass heute, wenn der Herr uns durch den Heiligen Geist, durch den Bruder, wieder die Schrift öffnet und für einen jeden etwas zu sagen hat, dass es in unserem Herzen brennt, dass wir das Wort aufnehmen und dass es uns in Bewegung bringt, wie es die Emmaus-Jünger in Bewegung gebracht haben. Sie kehrten nämlich sofort um und gingen wieder zurück nach Jerusalem. Wir werden jetzt noch zusammen beten. Wer beten möchte, Amen. Lass uns aufstehen.
Dass du mich erniedrigt hast, will ich dir, du Höchster, danken. Unser Herz verliert sich fast und vergisst die engen Schranken, aber du machst klein, was verlanget, groß zu sein. Du hast recht, wir haben Schuld, du bist heilig, wir sind Sünder. Du beweisest Vaterhuld, züchtigst aber auch die Kinder, machst die stolzen Herzen bloß und die Demutsvollen groß. Drücktest du nicht unseren Sinn durch die Not fein in die Tiefe? O, wie flögen wir dahin! Und wer ist's, der zu dir riefe? Aber im Erniedrigtsein lernt man aus der Tiefe schreien. Du machst dürr und gibst doch Saft. Du machst arm, uns viel zu geben, in der Schwachheit deine Kraft, in dem Tode selbst das Leben. Ich bin elend, führ mich du aus der Tiefe Himmel zu. Amen.
Heute im Buch der Richter fortsetzen. Aber bevor wir zu Ehud kommen, in Richter Kapitel 3, muss ich noch etwas anhängen zu gestern Abend. Wir haben ja gestern von dem ersten Feind gesprochen, die Welt und die Weltlichkeit, und dass Jesus Christus die Welt überwunden hat Und wir dürfen jetzt durch Jesus Christus, durch seine Kraft die Welt überwinden. Der Glaube ist unser Sieg, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Herr Jesus hat das Wesen dieser Welt durchschaut. Und wir, vielleicht haben wir manchmal Schwierigkeiten, das Wesen dieser Welt zu durchschauen. Ich habe gestern Abend, hatten wir noch einen, mit den Bibelschülern noch ein Thema im 1. Timotheusbrief. Und da ging es im Kapitel 2 um das Thema die Männer und die Frauen. Und da ging es um die Kleidung der Frauen. Und jetzt dachte ich mir, weil gerade das Thema Weltlichkeit bei uns gestern Abend das Thema war und irgendwie etwas Praktisches noch fehlt dazu, und weil das heute Abend ohnehin noch mit den Bibelschülern ich das auch noch besprechen wollte, jetzt kann ich zwei Fliegen auf einen Schlag treffen, indem ich dieses Thema gerade jetzt kurz noch anschneide, bevor ich zu Ehud komme. Also wenn Sie noch ein bisschen Geduld haben, schauen wir uns das noch an und dann gehen wir weiter mit dem Richterbuch. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, geschah ein Wandel in unserer Kultur in Deutschland. Es war eine Kulturrevolution und da hat sich einiges geändert. Die von dem Christentum geprägte Kultur begann umfunktioniert zu werden in eine antigöttliche Kultur. Und wir leiden heute immer noch darunter, was hier geschehen ist. Ich möchte ein Beispiel bringen. Es ist ja so, dass das Christentum und das Judentum haben sehr stark Menschen geprägt. Überall, wo das Judentum hinkam und wo das Christentum hinkam, prägte sich eine gesunde Kultur heraus. Das wirkte sich zum Beispiel aus in der Musikkultur, das wirkte sich auch aus in der Kleidungskultur, in verschiedenen Bereichen, auch in der Kunst. Jedenfalls ist es ja so, dass das weiß man aus der Geschichte, überall, wo das Judentum und das Christentum hinkam, hat es die Menschen bekleidet. Die heidnischen Religionen waren oft auch gekennzeichnet von Entblößung des Menschen. Aber dort, wo jetzt das Judentum, also das alte testamentliche Judentum und dort, wo das Christentum hinkam, entstand eine gesunde Kultur. Und diese Kultur hat Europa auch geprägt über viele Jahrhunderte hindurch. Aber es gibt eine Ausnahme. Seit den 60er Jahren im 20. Jahrhundert in Westeuropa entstand eine ganz bewusste Gegenbewegung, die neue Linke oder neomarxistische Philosophie, die hat bewusst gegen die christliche Kultur gearbeitet. Und heute haben wir eine antichristliche Kultur mit viel Entblößung, gerade was Kleidung betrifft, mit einer ganz anderen Musik, als wir früher hatten. Und mit der Emanzipation der Frau, mit der Vermännlichung des Weiblichen und mit der Verweiblichung des Männlichen. Wir haben heute ganz schlimme Zeiten in unserer Welt. Hört denn das nicht auf? Es wird immer schlimmer, sodass man heute sogar schon die Empfehlung gegeben wird, man könne sein Geschlecht selber wählen. Also wir leben in einer ganz schlimmen Kultur, die sich hier breit gemacht hat und das erst in den letzten 50 Jahren. Und gerade deshalb müssen wir als Christen hier, wir haben ja geredet, ein Feind ist die Welt. Und deshalb möchte ich hier ein bisschen konkrete Hilfen geben, wie wir denken sollen in Sachen Kultur und was ist jetzt weltliche Kultur, die uns heute prägt. Ich nehme ein Beispiel, wir hatten das auch gestern schon ein bisschen in der Bibelschule, im 1. Timotheusbrief. Sie alle kennen 5. Mose Kapitel 22, Vers 5. Dort wird gelehrt, dass die Männer nicht Frauenkleider tragen sollen, die Frauen nicht Männerkleider oder Mannszeug auf sich nehmen sollen, also männliche Kleidung und männliche Geräte nehmen sollen. Das heißt, Gott hatte gewisse Sachen zugeteilt für Männer und für Frauen. Und Gott war immer dafür, dass man Männer und Frauen unterscheiden kann. Sogar schon von Ferne konnte man sehen, ob es sich um eine Frau handelt oder um einen Mann, wenn sie auf einen zukamen. Und die Geschichte der Gemeinde Jesu hat sich bis ins 20. Jahrhundert daran auch gehalten. Es war jahrhundertelang klar, dass zum Beispiel Hosen sind nicht Frauenkleidung. Das war also jedem klar, da musste man nicht mal Christ sein dazu. Das war einfach in der Kultur verankert. Ja. Heute ist es nicht mehr klar, weil die Emanzipationsbewegung und die Frauenrechtler und auch die Schwulen haben diesen Unterschied abgeschafft in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Und jetzt leiden die Gemeinden. Manche Gemeinden haben richtige Kämpfe, ja, in diesen Fragen. Man sagt, das ist doch gar nicht wichtig, aber es ist sehr wichtig, Geschwister. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen, ein paar Hilfestellungen geben für uns, damit wir sehen, wir haben es hier mit einem Feind zu tun und wie sollen wir jetzt damit umgehen. Also ich darf hier ein paar Punkte nennen heute, gerade zum Thema Kleidung. Das ist natürlich nicht das wichtigste und erste Thema, aber es ist ein Streitthema unter Christen und deshalb muss es unbedingt besprochen werden und es muss biblisch erarbeitet werden. Das ist so wichtig. Ich selber habe hier große Kämpfe hinter mir. Ich komme von einer anderen Seite als Sie. Sie kommen von einer anderen Ecke. Ich habe mich aus der Welt bekehrt und ich musste schwer Punkt für Punkt aus der Bibel lernen. Ich hatte keine Eltern, die mir gesagt haben, wie das genau auszusehen hat. Darf ich ein paar Punkte bringen? Erstens, dass wir uns kleiden, kommt von Gott. Das steht in 1. Mose 3 und das ist seit dem Sündenfall so. Gott hat das so geschützt, hat uns geschützt, dass wir uns seit dem Sündenfall kleiden. Und er ist es, der bestimmt, wenn wir zum Thema Kleidung etwas wissen wollen. Das heißt, wir müssen Gott fragen, wenn es um Thema Kleidung geht. Zweiter Punkt, der Hauptgrund ist die Verhüllung der Scham. In Offenbarung 16, Vers 15 heißt es, selig wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht als Entblößter umhergehe und man seine Scham sehe. Das wäre eine ganz schlimme Sache, würde man die Scham sehen. In Jesaja 47, Vers 2 möchte ich einen Vers vorlesen. Da heißt es zum Beispiel, es gibt mehrere solche Verse, aber zum Beispiel in Jesaja 47, Vers 2, da ist es ein Gerichtswort über die Chaldäer. Nimm die Mühle und mahle Mehl, schlage deinen Schleier zurück, hebe die Schleppe, entblöße die Schenkel, wate durch Ströme, deine Blöße soll aufgedeckt, ja, deine Schande soll gesehen werden. Ich werde Rache nehmen und Menschen nicht verschonen. Hier ist die Rede von entblößten Schenkel einer Frau, und ihre Blöße wird aufgedeckt und ihre Schande gesehen. Es ist was Schlimmeres, kann man sich gar nicht vorstellen. Hier im Bilde gesprochen natürlich, aber wir verstehen die Sache. Es geht hier um Entblößung. Also in der Bibel ist Entblößung was Schreckliches, eine Schande, ja, das Zeigen der Schenkel, also eine furchtbare Schande für eine Frau zum Beispiel hier in diesem Bilde. Oder dritter Punkt. Kleidung ist auch zum Schutz und zur Wahrung der Würde, der Geschlechtlichkeit und der Heiligkeit der Ehe. Zum Beispiel, Sie kennen alle die Stelle aus 1. Mose 9, Vers 22, wo Sem und Japhet rückwärts in das Zelt hineingehen und den Vater Noah zudecken, weil sie wollen ihn nicht sehen, wie er entblößt da liegt. Ham hat ihn gesehen, hat sich lustig gemacht und er wird bestraft. Aber sie gehen mit dem Rücken voran, sie wollen nicht die Blöße ihres Vaters sehen. In 3. Mose 20, Vers 17 heißt es, wenn man die Blöße eines Menschen sieht, dass das dann eine Schande ist. Da heißt es, wenn ein Mann die Blöße seiner Schwester sieht und sie sieht seine Blöße, so ist das eine Schande und sie beide sollen ausgerottet werden vor den Augen der Kinder ihres Volkes. Dann, wenn man das liest, dann denkt man, dass so heilig ist Gott, so ernst ist die Sache. Ja, das war dem Herrn so ernst und ist ihm immer noch so ernst. Vierter Punkt, es gibt Kleidung, die keine ist. In 3. Mose In 1. Mose 3, nach dem Sündenfall, haben Adam und Eva sich bekleidet. Aber die Kleidung, die sie sich selber gemacht haben, die hat, von der hat Gott gesagt, nein, das, ich mache euch wirkliche Kleider. Die hat Gott nicht anerkannt als Kleidung. Die Kleidung, die Gott ihnen gegeben hat, waren Felle. Und zwar das Wort, das dort verwendet wird, ist das Wort für Mantel. Gott hat ihnen Mäntel gemacht. Sie haben sich Gürtel gemacht, heißt es. Gurte aus Blättern, aus Feigenblättern. Aber er machte ihnen Mäntel, die sie ganz zudeckten, ja, verhüllten. So ist also die Kleidung eine Verhüllung. Aber wenn sie nicht verhüllt, dann gilt sie nicht als Kleidung. Fünfter Punkt. Kleider machen Aussagen. Hier habe ich mehrere Unterpunkte, klein a. Kleider machen Aussagen, wer ich bin und was ich von mir selbst halte. Das heißt, die Art, wie ich mich kleide, drückt aus, was ich von mir halte. Zum Beispiel, ob ich mich wertvoll achte oder nicht. Oder ob ich mich als schäbig achte. Wenn ich mich schäbig kleide, dann achte ich mich nicht als wertvoll. Ja. Oder ob ich mich achte als ein Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen wurde, mit einer Würde, das drücke ich aus durch die Kleidung, wie ich mich kleide. Was ich von mir selbst halte. Klein b, Kleider machen die Aussage, ob ich von ordentlichem Charakter bin oder nicht. An der Kleidung kann ich anderen zeigen, ob ich ordentlich bin. Ob mein Charakter ordentlich ist. Oder ich kann Ihnen zeigen an meiner Kleidung, ob ich unordentlich bin. Ja? Das drücke ich aus durch die Kleidung, die ich trage. Klein c. Kleider machen Aussage, als was ich mich vor allem verstehe. Als Leib, nur als Leib oder als mehr als Leib, als Geist. Manche kleiden sich so, dass man denkt, derjenige meint, nur das Wichtigste ist, oder überhaupt das Wichtigste des Wesens ist nur der Leib. Da steht der Leib so im Mittelpunkt und die eigentliche Persönlichkeit des Menschen geht verloren oder wird nicht unterstrichen. Also an der Kleidung, an der Art, wie ich mich kleide, kann ich den anderen zeigen, ob ich nur mich als Leib verstehe, als Körper oder mehr, als eine Person, die in einem Körper steckt, mit Würde. Betreibe ich nur Körperpflege eine halbe Stunde, nur Körperpflege, oder betreibe ich auch andere Pflege, die Pflege des inneren Menschen? Und das drückt sich an der Kleidung aus. Klein d, die Kleider machen Aussagen, wohin ich die Aufmerksamkeit der anderen lenken möchte durch meine Kleidung. Also was möchte ich, dass die anderen sehen, wenn sie mich sehen? Möchte ich, dass sie als erstes meine Kleidung sehen, auffällige Kleidung, dass ich durch meine Kleidung hervorsteche vor allen anderen und sie sehen meine Kleidung? Möchte ich das? Oder möchte ich, dass die Menschen das sehen, auf das schauen, was unter meiner Kleidung ist, dass ich mich so kleide, dass die Augen der anderen, die mich sehen, auf das gehen, was unter meiner Kleidung ist? Das kann ich an meiner Art der Kleidung ausdrücken. Immer werden die Menschen auf das sehen, was nicht bedeckt ist. Das ist interessant. Wenn man Menschen betrachtet, das, was nicht bedeckt ist, auf das schaut man. Was ist nicht bedeckt? Das Gesicht. Auf das Gesicht schaut man. Auf die Hände, mit den Händen spricht man auch manchmal, ja. Aber wenn ich mehr unbedeckt lasse, dann werden die Menschen auf das schauen, was unbedeckt ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt als eine Frau wäre und ich hätte einen ganz, ganz weiten Ausschnitt, wohin würden die Leute schauen? Sie würden ganz sicher nicht zuerst auf das Gesicht schauen. Sie würden zuerst auf den Ausschnitt schauen. Jetzt ist die Frage, will ich das und will Gott das? Also das, was nicht bedeckt ist, auf das schaut man. Klein e, die Kleider machen Aussagen von dem, was ich von meinem Schöpfer halte, ob ich ihn wertschätze. Dieser Schöpfer hat mich als im Bilde Gottes erschaffen. Und die Kleider zeigen, was ich von ihm halte, ob ich seine Zusammenkünfte ehre. Wenn ich seine Zusammenkünfte ehre, dann werde ich mich entsprechend kleiden. Denn was ein wichtiger Anlass ist, zu dem kleidet man sich entsprechend. In der Welt ist das auch so. Wenn man ins Casino geht, darf man nicht mit Shorts hineingehen. Mit kurzen Hosen darf kein Mann ins Casino gehen, ist nicht erlaubt. Da stehen die Wächter an der Tür und sagen, bitte schön, kleiden Sie sich anständig und dann kommen Sie wieder. Das heißt, selbst in der Welt ist es den Mensch, oder in die Oper, oder wo man sonst hingeht, ja, da ist man entsprechend gekleidet und bei der Hochzeit auch. Da wissen die Menschen, wie man sich zu kleiden hat. Aber wenn wir zur Versammlung des Herrn gehen, dann ist das das wichtigste Fest, das es überhaupt gibt. Jedes Mal, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, vor dem heiligen Gott als gemeinschaftlich hintreten, dann ist es ein Fest und dann werde ich mich dementsprechend kleiden. Ich werde nicht in einer Blue Jeans dorthin gehen, ja, zum Beispiel, oder in Shorts oder und so weiter. Klein f, Kleider machen Aussagen, welchen Geschlechtes ich bin, ob ich ein Mann bin oder eine Frau bin. Also, das muss man heute sagen. Früher musste man das nicht sagen. Früher war das klar. Aber heute muss man das gesondert sagen. Zum Beispiel eine Hose ist Männerkleidung. Wir haben hier eine vom Christentum geprägte westliche Kultur, die haben wir jahrhundertelang. Und da war das immer so geprägt worden, das kommt schon von weit aus der Vergangenheit. Frauen hatten nie die Hosen der Männer angezogen. Man sprach, wenn eine Frau sich wie ein Mann gibt, sagt man, da hat die Frau die Hosen an. Ja? Also damit wollte man sagen, da ist eigentlich die Frau der Mann zu Hause, ja, bei denen. Ja? Das heißt, es ist hier wichtig, dass wir darauf achten, dass wir geschlechtsspezifische Kleidung tragen. Wenn Frauen Hosen tragen, dann ist das nicht eine Verhüllung ihrer speziell weiblichen Formen, sondern im Gegenteil, das ist eine Betonung der Figur und lenkt gerade die Aufmerksamkeit der Männer auf gewisse Partien des Körpers, wo die Augen nicht hinkommen sollten oder hinschauen sollten. Ja. Jemand hatte mal einen Test gemacht und was sehen Sie, das war ein Test mit Frauen und mit Männern. Was sehen Sie, wenn aus 20 Meter Entfernung eine Frau auf Sie zukommt in einer Hose? Was sehen Sie zuerst? Welchen Körperteil? Und die Leute wurden angehalten, ganz ehrlich zu sein. Und dann sagten der Großteil der Männer und der Frauen, sagten zuerst unter die Gürtellinie, dann das Gesicht. Das war interessant. Ich hab mal darüber gepredigt, eine Schwester war sehr, sehr empört über meine Predigt. Hat genau diesen Satz habe ich auch gesagt. Sie war sehr empört. Ihr Mann hat nichts gesagt. Und dann hat sie gedacht, das probiere ich jetzt aus. Die Schwester. Ja. Dann ist sie auf die Straße und hat so die Frauen angeschaut. Und dann stellte sie fest, dass sie als Frau genau so schaut. Sie sieht zuerst unter die Gürtellinie und dann erst das Gesicht. Als sie das feststellte, wissen Sie, was sie gemacht hat? Alle ihre Garderobe gewechselt. Ja. Sie hat erkannt, das ist nicht in Ordnung. Sie hat sich lange Röcke gekauft und seitdem habe ich sie nur so gesehen. Ja, wenn Frauen Hosen tragen, ist das nicht eine Verhüllung ihrer speziellen weiblichen Formen. Wenn Frauen Hosen tragen, ist das emanzipatorisch, denn der Wechsel von Rock zur Hose geschah im Zeichen der antigöttlichen Emanzipationsbewegung. Und das war eine Frauenbefreiungsbewegung aus der Herrschaft des Mannes. Die Frau sagte, der Mann soll nicht mehr über mir Herr sein und ich brauche mich dem Mann nicht zu unterordnen. Das war damals so. Natürlich sagen heute viele, das ist aber heute nicht mehr so, wir haben uns schon so dran gewöhnt, wir denken gar nichts mehr dabei. Natürlich denken die Leute nichts mehr dabei. Aber dennoch ist es im Zeichen der Emanzipation geschehen. Und es ist nun mal so. Jetzt ist es so, hat sich so eingebürgert. Und dennoch ist das emanzipatorisch. Und was wir festgestellt haben in der Kultur, geschah tatsächlich ein Wandel mindestens in den letzten 50 bis 100 Jahren. Die Frau hat ein anderes Selbstverständnis als die Frau damals, vor über 100 Jahren. Die Frau, die weltliche Frau, achtet sich emanzipiert. Das heißt, sie ist frei von dem Mann und der Mann hat ihr letztlich eigentlich nichts zu sagen. Und es gibt viele Diskussionen und Schwierigkeiten in den Ehen, weil die Frauen umdenken und sagen, eigentlich sind wir gleiche Partner. Ja? Und es gibt keiner unterordnet sich unter dem anderen. So geht das nicht. Und die Welt hat gemerkt, dass es so nicht geht. Die Hose ist auch ein Blickfang. Davon habe ich schon gesprochen. Das heißt, wenn wir das festgestellt haben, wie sollen wir uns denn verhalten als Christen? Nun, wir sollen einmal uns klar werden, dass Gott selbst gekleidet ist. Gott ist in Licht gehüllt. In Licht gehüllt ist dein Kleid. Psalm 104. Und die Engel werden in langen Gewändern dargestellt. Überhaupt, die Kleidung in der Bibel ist eine sehr züchtige Kleidung, ist wirklich eine Verhüllung. Es war so, dass die Kleidung so lang war, dass man, wenn man dann marschierte, muss man sich das raufstecken und in den Gürtel stecken. Man umgürtete sich, sodass man dann richtig schnell gehen. Wenn man schnell gehen muss, musste man sich sozusagen das kürzer machen, ein bisschen, damit man schnell gehen kann. Ein bisschen die Enden des Gewandes sich heraufstecken. Es gab Arbeitskleidung, es gab, das ist klar, zum Beispiel die Jünger, die Fischer auf dem See, die hatten eine ganz spärliche Bekleidung, weil sie hatten geschwitzt bei der Arbeit. Aber sie waren Männer unter sich, da gab es keine Frauen, die gefischt haben. Ja? Die waren Männer unter sich. Aber dann, als die wieder ans Ufer kamen, haben sie ihre Kleider im Schiff gehabt, sodass sie, wenn sie ans Ufer kommen, sich wieder zivilisiert bekleiden, bevor sie überhaupt aus dem Schiff aussteigen. Bei Petrus war das so, als er merkte, der Herr ist am Ufer, was hat er gemacht? Er hat sich das Oberkleid angezogen, ist ins Wasser gesprungen, ist ans Ufer geschwommen, um, wenn er dann aus dem Wasser steigt, bekleidet zu sein. Obwohl der Herr Jesus ein Mann war und nicht eine Frau. Aber das gehört sich nicht. Und so hat, also die, es gab Arbeitskleidung, es gab zivilisierte Kleidung, es gab Feierkleider oder Festkleider. Natürlich, manche ganz arme Leute hatten nichts, die mussten die Kleider anziehen, die sie hatten. Die waren dann vielleicht schmutzig. Aber sobald man sich das leisten konnte, hat man sich auch bessere Kleider gekauft, wenn man in eine besondere Versammlung kam. Zum Beispiel in der Versammlung des Herrn. Nun, ich möchte Ihnen jetzt ein paar Hinweise geben. Fünf Punkte. Wie sollen wir sich denn kleiden? Und natürlich ist es klar, dass die Kleidung hier besonders die Frauen betrifft, weil die Männer auf die Kleidung schauen. Die Männer sind geartet, dass sie visuell sehr stark sind, die Frauen nicht so sehr. Die Frauen schauen nicht so stark, die werden nicht geschlechtlich verführt über die Kleidung der Männer. Das geschieht aber umgekehrt sehr wohl. Das müssen die Frauen wissen. Und wenn sie es wissen, gerade die jungen Frauen. Und die Eltern müssen schauen, dass sie ihre Kinder gut unterweisen. Das heißt, die Eltern müssen ihre kleinen Kinder daran gewöhnen, eine saubere, züchtige Kleidung sich daran zu gewöhnen. Wenn die Eltern natürlich schon anfangen und das siebenjährige Kind hat eine Strumpfhose an und ein kleines Mini-Röcklein rundherum, dann gewöhnen sie das Kind daran, aha, Mini-Röcklein und so weiter, das ist okay, und gewöhnen sie an Entblößung. Und eine falsche Kleidung. Deshalb müssen gerade die jungen Eltern mit den jungen Kindern müssen unterwiesen werden. Und wer soll sie unterweisen? Die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen unterweisen? Überhaupt in der Gemeinde soll unterwiesen werden? Denn auf diese Weise können wir eine christliche Kultur erhalten, und zwar eine biblische Kultur. Darum geht es nämlich. Es geht um Gottes Wahrheit, die dargestellt wird durch unser Zeugnis. Unser Zeugnis ist unter anderem auch unsere äußere Erscheinung. Auch die Männer übrigens sollten sich so kleiden, dass es züchtig ist. Es gibt auch männliche Kleidung, die absolut unzüchtig ist. Wissen Sie, dass die Modeschöpfer Homosexuelle sind? Die meisten Modeschöpfer, die bestimmen, was wir anziehen und was in den Geschäften verkauft wird, sind Homosexuelle. Und die wissen genau, was sie wollen bei der Kleidung. Achten Sie mal drauf, was bei den gewissen Jeanshosen für Aufhellungen gemacht werden, damit ganz gewisse Partien hervorstechen und zur Unzucht reizen. Bei Männern und bei Frauen. Ein Mann soll sich also auch überlegen, welche Hosen er kauft. Eine Faltenhose fällt ganz anders als eine enge Blue Jeans. Ja? Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen. Manche sagen, ja, aber das ist doch gar nur ein kleines Thema. Es ist gar nicht so klein, glauben Sie das? Das Thema ist ein großes Thema. Es beschäftigt uns jeden Morgen. Was soll ich heute anziehen? Wie werde ich mich heute kleiden? Ist ein wichtiges Thema und wir stellen etwas dar in der Welt. In der Welt können wir auffallen durch unsere Kleidung. Das ist gut so, wenn wir auffallen, wenn die Menschen sagen, der ist so züchtig gekleidet, so sauber irgendwie. Die Welt merkt das nämlich und das rührt sie im Gewissen. Und die Welt hat nämlich auch ein Gewissen. Und die Welt merkt dann, aha, wir leben nicht so, wir leben eigentlich unzüchtig, die leben züchtig. Das hat große Auswirkungen auf ihre Umgebung, wie sie sich kleiden und vor allem die jungen Leute. Das hat Auswirkungen. Am Anfang lachen sie oder spotten sie, das kann sein, aber in Wirklichkeit rührt sich ihr schlechtes Gewissen und das müssen sie irgendwie loswerden. Ja? Dann hören sie auf zu spotten, wenn man mal gesprochen hat mit ihnen, sagt es, ich mache das, weil Gott es eigentlich so sagt. Wenn sie merken, wir stehen dahinter, dann haben wir ein ganz, ganz großes Zeugnis in dieser Welt. Möge der Herr uns segnen dabei. Also, meine 5 Punkte. Erstens, nicht auffällig. Also auffällig jetzt in der Versammlung zum Beispiel. Ja, wir wollen uns nicht so kleiden, dass alle Gläubigen jetzt nur auf mich schauen. Ja, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, oder so frisieren, dass alle nur auf mich schauen. Was ist da los jetzt? Ja, normal. Einfach normal. Man muss sich nicht so einen engen Stoff um die Beine wickeln, dass man kaum sich bewegen kann und so möglichst viel Haut noch zeigen, so wie so gerade, dass niemand was sagt. Warum nicht einen ganz normalen Rock, der einfach, wie die Menschen immer einen Rock getragen haben, ganz normal. Ja? Das ist so schön. Ich war neulich eingeladen in einer Familie in Rumänien, 5 Töchter von 3 bis 14 etwa. Und die liefen da herum, quietschfidel, und alle hatten lange Röcke. Und das war so normal für die Kinder. Und ich sagte zu meinen Sohn, siehst du, wie sauber die Mädchen gekleidet sind? Siehst du, wie die sind keusch gekleidet? Und die Mutter war eine weise Mutter und der Vater ein weiser Vater. Die haben ihre Kinder von klein auf an keusche Kleidung gewöhnt. Und die Kinder haben sich glücklich gefühlt, waren stolz noch auf diese Kleidung. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie stolz waren, ich habe sie gar nicht gefragt. Aber das war so natürlich für sie. Also erstens, nicht auffällig unter den Gläubigen. In der Welt werden wir wahrscheinlich immer auffallen, aber dann fallen wir positiv auf, das ist gut. Zweitens, nicht die Augen auf gewisse Hautstellen gelenkt. Nicht so, dass die Augen auf gewisse Stellen unserer Haut, unseres Körpers gelenkt werden. Nicht eng, normal, hüllend, verhüllend. Ganz normale Kleidung, lockere Kleidung. Manche meinen, sie müssen sich ganz eng kleiden und enger Pullover und alle Formen werden sichtbar. Das ist nicht die Art, wie Gott es möchte. Das ist nicht Verhüllung. Man gibt sich auch anders. Das hat Rückwirkung auf einem selber, wie man sich benimmt. Drittens, nicht formbetont. Brust, Hüftgegend und so weiter. Bei den Frauen besonders stark ist es. Aber auch bei Männern gibt es solche Kleidung, die so eng sind. Nicht formbetont, figurbetont. Verhüllend. Viertens, sauber, gepflegt. Schön. Einfach, wir dürfen schön sein. Und es ist sowas Schönes. Eine Frau mit einem langen Rock ist elegant. Ich erinnere mich an eine Jugendfreizeit. Ich habe mich so gefreut. Da waren Mädchen, die waren alle elegant gekleidet. Sie hatten lange Röcke. Und dann war irgend so ein Sportfest und hatten sie plötzlich alle Hosen an. Und ich dachte, ich sehe nicht recht. Das waren ganz andere Menschen, die sich auch anders gegeben haben. Da dachte ich, wieso? Das war überhaupt kein Leistungssport. Das waren die, sind nur ein bisschen da herumgelaufen. Da hätte jeder mit Rock genauso herumlaufen können wie mit der Hose. Sauber, gepflegt, zierlich, schön, ordentlich, sagt die Bibel. Fünftens, Frauen nicht männlich und Männer nicht fraulich. Davon habe ich vorher schon gesprochen. Also auf diese Weise ist es doch eine ganz wichtige Sache, wenn wir daran denken. Und auch wenn wir vielleicht heute junge Leute sind, bedenken wir, eines Tages werdet ihr Kinder haben. Wie werden eure Kinder sich kleiden? Wenn wir nicht klare Richtlinien, Prinzipien haben, aus der Bibel, dann werden unsere Kinder, werden wir es sie unseren Kindern nicht weitergeben. Und dann wird die nächste Generation in diesem Punkt eine weltliche Kultur übernehmen. Aber sie werden nicht nur in diesem Punkt die weltliche Kultur übernehmen, sie werden auch in der Rolle der Frau und des Mannes eine weltliche Kultur übernehmen. Und das wird dann weitere Folgen haben und weitere Folgen. Und wir sehen es an vielen Orten, was geschehen ist. Weltlichkeit macht sich breit. Soweit dieser Exkurs oder dieser Ausflug. Von Othniel zur Weltlichkeit. Othniel war der Richter, der stark ist durch Gott. Und der hatte eine geliebte Frau, die hieß Achsa. Der Name heißt, Othniel heißt stark durch Gott. Und Achsa heißt Fußspange oder Fußfessel. Aber die Achsa war eine gute Frau, die hat ihm nicht gefesselt seine Füße, so wie die Delila den Simson gefesselt hat. Nein, die hat ihn gefördert. In einer Zeit, als die Israeliten ungläubige Männer, die Israelitinnen ungläubige Männer heirateten und die Israeliten ungläubige Frauen heirateten. Othniel. Wir lesen Richter 3, Vers 10. Was war das Geheimnis der Kraft Othniels? Der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israels. Hier ist das Geheimnis der Kraft von Othniel. Der Geist des Herrn kam über ihn. Und er richtete Israel. Der einzige Schutz vor der Welt ist, den einen zu lieben, der mich anspornt, der Herr Jesus Christus. Wenn ich mein Herz an ihn verliere, dann werde ich die Welt überwinden. Mit seinem Geist, mit der Kraft seines Geistes. Der Feind war der Kushan Rishathaim, der Finstere der doppelten Bosheit. Er war aus Mesopotamien und ich habe gestern erklärt, dass Mesopotamien der Inbegriff der Welt war. Und das bringt uns jetzt zu dem zweiten Richter, Ehud. Wir lesen Richterbuch, Kapitel 3, Vers 12. Und die Söhne Israels taten wieder, was böse war in den Augen Jahwes, also des Herrn. Und Jahwe, der Herr, stärkte Eglon, den König von Moab, gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Israel hat sich geschwächt durch die Kompromisse, die es eingegangen ist mit den kanaanitischen Völkern. Und wer durch kompromisshafte Haltung lebt, der wird schwächer werden, wird sein geistliches Leben schwächen. Dann darf man sich nicht wundern, dass man bald Sklave wird. Und hier waren die Israeliten Sklaven geworden, Sklaven von Moab. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammons und Amalek. Also jetzt haben wir die Moabiter, als die Feinde Israels, sie versklaven Israel. Die Moabiter haben in der Bibel werden die Feinde der Israeliten gekennzeichnet. Die Mesopotamier, das war typisch wie das war die Welt schlechthin. Die Moabiter, was waren das für Leute? Das waren genusssüchtige Leute. Das waren stolze Leute. Wir lesen in Jeremia 48, Vers 29. Jeremia 48, Vers 29. Dort heißt es: Vernommen haben wir den Hochmut Moabs, des sehr Hochmütigen, seinen Stolz und seinen Hochmut, seine Hoffart und das Großtun seines Herzens. Hier ist die Rede von Moab, der ist hochmütig. Hab nicht lieb die Welt, dort heißt es, die Lust der Augen, die Lust des Fleisches und der Hochmut des Lebens. Wir haben in unserem Körper, in unserem Wesen, haben wir eine Tendenz zum Sündigen. Wir tragen eine Kraft in uns herum, die zieht uns zum Sündigen. Die Sünde wohnt in unserem Fleisch, sagt Paulus. Und das Wort Fleisch steht für diese Kraft, die uns zum Diesseitigen zieht. Wir wollen das Irdische, Diesseitige. Wir wollen aus der diesseitigen Kraft leben, aus der eigenen Weisheit, aus dem eigenen Stolz. Wir halten groß von uns selber. Die Bibel nennt das Fleisch. Und da wohnt die Sünde im Fleisch. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, hört es nicht auf. Er hat weiterhin die Tendenz zum Sündigen, aber er hat noch eine zweite Kraft in sich und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Der Geist und das Fleisch. Und die Moabiter, die stehen, das ist ein Paradebeispiel für das Fleisch. Wie sind denn die Moabiter entstanden? Durch Inzucht. Die Töchter Lots haben den Vater verführt und das Ergebnis war Moab und Ammon. Ganz, ganz fleischlich, genusssüchtig und hochmütig. Das ist das Bild für das Fleisch und seine Lust. Also wenn wir hier von dem Moab lesen, den König von Moab, dann haben wir ein Paradebeispiel von Fleischlichkeit. Und er zog hin und schlug Israel und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Wir sind in Vers 13, Richter 3, Vers 13. Die Palmenstadt ist Jericho. Jericho war also inzwischen wieder aufgebaut worden und es waren 60 Jahre schon vergangen. Man hat Jericho wieder aufgebaut, aber ohne Stadtmauern. Deshalb war es sehr leicht, Jericho einzunehmen. Ja, sie durfte ja nicht als Stadt aufgebaut werden, als befestigte Stadt. Aber es gab Leute, die dort gewohnt haben und es war leicht für den König von Moab, diese Stadt einzunehmen, und das war natürlich eine schöne Stadt, die Palmenstadt. Und da war Schatten und da waren Früchte und das war genau richtig für den genusssüchtigen König von Moab, den Eglon, für seine Befriedigung des Fleisches und der Wohllust, und sein Bauch hat viel bekommen zu essen. Das war sein Leben. Kühle, Obst, Essen. Er sorgte auch für den Bauch seiner Kinder und für den Bauch seiner Krieger. Ein Genussmensch durch und durch. Ähnlich wie sein Stammvater Lot, der hat sich die besten Teile des Landes ausgesucht. Also, fleischliche Triebe haben diesen Menschen getrieben. Und so steht er hier, die Moabiter stehen für unseren großen Feind, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Das sind unsere fleischlichen Triebe, unsere fleischlichen Mittel, unsere eigene Kraft und eigene Weisheit und eigene Lüste. Und wo wird Eglon getötet? Wo trifft der Ehud den Eglon? An seiner stärksten Stelle, an seinem Bauch. Dort kommt der Dolch hinein. Sein Gott war sein Bauch und genau der wird getötet, der Bauch. Philipper 3, Vers 19 lesen wir von Menschen, es heißt dort in Philipper 3, Vers 19, gewisse Menschen zur Zeit von Paulus, die gelebt haben und die den Gemeinden Schwierigkeiten gemacht haben, die unter den Christen waren, ob sie Christen waren, wahrscheinlich nicht, aber sie waren unter den Christen. Und da heißt es, ihr Ende ist das Verderben und ihr Gott ist der Bauch. Ihr Gott ist der Bauch. Und die Herrlichkeit liegt in ihrer Schande. Sie sinnen auf Irdisches, auf Diesseitiges. Das ist genau das Fleischliche. Man ist ausgerichtet nach den diesseitigen Dingen. Physische Befriedigung, Stolz, Vertrauen auf sich selbst und auf die eigene Kraft und auf die eigenen Mittel. Die Sünde regiert im Fleisch. So haben wir also bei Othniel ist der Feind die Welt. Bei Ehud ist der Feind die Moabiter und das ist das Fleisch. Und bei Barak werden wir sehen, ist der Feind der Satan. Aber da kommen wir noch drauf. Das sind unsere drei Feinde, unsere drei Hauptfeinde. Die Welt und das Fleisch und der Satan. Ich staune immer wieder über die Gnade Gottes. Es gibt eine Moabiterin, die hat der Herr gerettet. Kennen Sie sie? Eine Moabiterin, die sogar im Stammbaum Jesu vorkommt. Es können also auch Moabiter gerettet werden. Wisst ihr wer? Eine Frau, die dem Stammbaum des Herrn Jesus vorkommt. Wer weiß es? Sie war die Uroma von David. Ruth, eine Moabiterin, kommt in den Stammbaum, wird gerettet. Also es gibt sogar für Moabiter Hoffnung. Hier also ein Bild auf das Fleisch. Vers 15, und die Söhne Israels riefen zu Yahweh, zu dem Herrn. Und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der linkshändig war. Das ist ja interessant. Die Israeliten müssen Geld zahlen. Sie müssen Tribut zahlen. Das heißt, die Israeliten werden jetzt Schuldner dem Moab. Moab verlangt von ihnen immer mehr. Sie dachten sich, naja, wir geben dem Moab, dem König von Moab, was er braucht. Dann wird er befriedigt sein und wird nicht mehr so viel von uns verlangen. Aber da haben sie sich verrechnet. Weit gefehlt. Die Herrschaft Moabs wurde immer härter. Und es heißt hier in Vers 15 am Ende, und die Söhne Israels sandten durch ihn, durch den Ehud, den Tribut, also die Zahlung, die Geldzahlung, an Eglon, den König von Moab. Also Ehud musste diesen Tribut überbringen, das Geld überbringen. Das war ein unangenehmer Dienst. Welch eine Demütigung. Da kommst du zu den, musst dich da klein machen vor dem König von Moab und musst zugeben, wir Israeliten, wir haben keine Kraft, wir sind versklavt. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich retten von dem Leib dieses Todes, hat Paulus einmal gesagt. Und diese Israeliten haben das auch gesagt. Oh, wir elende Menschen, wer wird uns retten von diesem Moab-König, Moabiter-König? Ehud. Wissen Sie, was Ehud heißt? Ehud heißt der Einzige. Es schaut so aus, als ob Ehud der Einzige ist, der noch Mut hat zu kämpfen. Ehud. Aber hier bringt er den Tribut, bringt das Geld dem moabitischen König. Und wir denken dran, wir wollen ja immer gleich übertragen auf unsere Situation. Wir haben ein Fleisch und wehe dem, der sich mit seinen fleischlichen Sünden zufrieden gibt und sich daran gewöhnt, das Geld zu zahlen. Ich bin Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Ja, ich bin halt schuldig, ich muss halt so. Das Fleisch sagt, leb nach deinen Trieben und ich lebe dann nach meinen Trieben. Wisst ihr, wie man in der Welt sagt? Ich habe keine Lust. Oder ich habe Lust. Oder wie sagt man hier? Ich habe keinen Bock, sagt man das hier? Das sind so Ausdrücke, die heißen, ich lebe nach dem Fleisch. Ich lebe nach der Laune. Aber Ehud ist anders. Das war ein Benjaminiter. Benjamin heißt Sohn der rechten Hand. Sohn meiner rechten Hand. Aber der Ehud, der hatte keine gute rechte Hand, der hatte eine gute linke Hand. Und die Benjaminiter waren überhaupt da. Es gab Leute unter den Benjaminitern, die waren links sehr gut. Wir lesen in Richter Kapitel 20, Vers 16. Da gab es 700 auserlesene Benjaminiter, die alle linkshändig waren, die konnten mit der Schleuder schleudern, auf ein Haar genau treffen. Ich denke mir oft, hat der David vielleicht von den Benjaminitern das gelernt, das Schleudern mit der Schleuder. Die Benjaminiter waren ja nicht weit von Juda entfernt. Ich weiß es nicht. Aber die Benjaminiter waren gute Leute mit der linken Hand. 1. Chroniker 12, Vers 2 steht das auch. Die waren ausgerüstet mit Bogen und geübt mit der rechten und mit der linken, Steine zu schleudern und Pfeile mit dem Bogen abzuschießen von den Brüdern Sauls aus Benjamin. 1. Chronik 12, Vers 2. Also, hier ist ein Benjaminiter namens Ehud, der Einzige. Benjaminiter namens Ehud. Und er wusste, dem fleischlichen Eglon Geschenke zu bringen, Tribut zu bringen, das wird seine Herrschaft nur noch verlängern und nur noch grausamer machen. Wir müssen das Fleisch dieses Königs von Moab, wir müssen das Fleisch beseitigen. Radikal muss dieses Fleisch getötet werden. Es gibt kein anderes Mittel. Und Ehud machte sich ein Schwert, Vers 16, Ehud machte sich ein Schwert, also er hatte sich ein Schwert gemacht, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge, also so ein Dolch, 50 Zentimeter lang, also, und das hat er auf der rechten Seite eingesteckt. Warum rechts? Ja, weil er nicht mit der rechten Hand zugriff, sondern mit der linken. Wenn es rechts steckt, dann kann man mit der linken holen. Und mit der linken, da passen die Leute nicht so auf. Weil die denken immer, wenn man das Schwert zieht, dann zieht man mit der rechten. Aber der Ehud war ein Linkshänder. Und er gürtete es unter seinem Waffenrock an seine rechte Hüfte. Und er denkt sich, im Nahkampf gegen den König von Moab brauche ich ein kurzes Schwert, kein langes. Wenn ich da ein meterlanges Schwert habe, das hilft mir nicht, wird sofort bemerkt. Ich brauche ein kurzes Schwert. Wie ist das bei uns? Wir haben doch auch einen Kampf zu führen, einen Nahkampf gegen unser eigenes Fleisch. Wir brauchen kurze Schwerter, Geschwister. Wir brauchen kurze Schwerter, So die kleinen auswendig gelernten Verse der Bibel. So kurze Schwerter, die helfen mir im Kampf gegen das Fleisch. Und wenn das Fleisch sich rührt, dann kann ich gleich zuschlagen. Römer 13, Vers 14 wäre so ein Vers. Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, sodass seine Gelüste wach werden. Oder Römer 8, Vers 12 und 13. So sind wir nun nicht Schuldner dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, dann werdet ihr leben. Römer 8, Vers 12 und 13. Oder 1. Petrus 2, Vers 11. Enthaltet euch der fleischlichen Lüste, sie kämpfen gegen die Seele. Wenn man sich solche Verse auswendig lernt und zum richtigen Zeitpunkt hervorholt und zuschlägt, das heißt auswendig zitiert und sich wieder ausrüstet, dann ist es eine große Hilfe. Kolosser 3, Vers 1. Sinnet auf das, was droben ist, wo der Christus ist. Sitzt ihn zur Rechten Gottes, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht und Unreinheit und böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Das sind so kleine Schwerter, die nimmt man sich mit. Also, gehen wir zurück zu Ehud, Vers 17. Und er überreichte Eglon, dem König von Moab, den Tribut. Eglon war aber ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er die Übergabe des Tributs beendet hatte, da geleitete er das Volk, das den Tribut getragen hatte. Er selbst aber kehrte bei den geschnitzten Bildern um, die bei Gilgal waren, und sagte, ein geheimes Wort habe ich an dich, König. Und er sagte, still. Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Also, wie war das? Ehud geht hin zum König, überbringt die Gaben, dann kehrt er zurück mit den anderen, die da alle dabei waren. Aber bei Gilgal dreht er um. Gilgal hatten wir gestern schon. Erinnern Sie sich? Gilgal, was war das für ein Ort? Gilgal war der Ort, wo die Israeliten immer auszogen. Ja? Der Ort des Sieges. Das war der Ort, wo die Israeliten, wenn sie auszogen, immer im Sieg nach Hause kamen. Und dort in Gilgal, da waren die Israeliten damals beschnitten worden. Gilgal war der Ort, wo sie, nachdem sie durch den Jordan gezogen waren, haben sie Steine aufgerichtet zur Erinnerung an die Kraft Gottes. Sie sind wie durch den Tod gegangen und dann sind sie herausgekommen aus den Fluten des Jordan. Der Jordan war stehen geblieben, das Wasser war nicht weitergeflossen. Und da haben sie zur Erinnerung einen Haufen bei Gilgal gemacht und einen Haufen im Jordan. Und diesen Steinhaufen, der sollte sie an die Macht Gottes erinnern. Und in Gilgal war das ganze Volk beschnitten worden. Beschneidung des Fleisches, Beschneidung der eigenen Kraft. Das Messer wurde an der richtigen Stelle angesetzt. Nicht unser Fleisch, sondern die Kraft Gottes. Und dort bei Gilgal geschah die Wendung. Er kehrte um bei den geschnitzten Bildern, die bei Gilgal waren. Da gab es irgendwelche geschnitzte Bilder. Die Moabiter hatten dort regiert und die hatten dort irgendwelche Götzenbilder aufgestellt. Geschnitzte Bilder, die hatten auch die Messer gebraucht, die Moabiter. Aber die haben sich Götzen geschnitzt. Kunstwerke des Fleisches. Das war die Grenze des Hoheitsgebietes von Moab. Die hatten ihre Messer also verwendet für religiöse Zwecke, aber für eine eigene Religion, eine fleischliche Religion. Kunst des Fleisches, Gefühle, Musik oder so irgendwas, Kunst, aber aus dem Fleisch heraus. Das haben wir heute auch übrigens. Viel fleischliche Kunst und Gefühle und Musik und so weiter. Na gut, es gab dort bei Gilgal gab es den Wendepunkt. Bei den steinernen Messern, da gab es den Wendepunkt. Da kehrt der Ehud um. Vers 20, und als Ehud, jetzt sagt er zu dem König, er hat ein Wort für ihn. Und als Ehud zu ihm hineinkam, saß er in dem kühlen Obergemach, also der König sagt, geht alle hinaus, der Ehud hat mir ein geheimes Wort Gottes, eine geheime Botschaft, und er denkt sich, das ist sicher was Wichtiges. Und dann sagt er, aber wir müssen alle weg sein, wir müssen alle draußen sein. Okay, alle gehen raus. Und als Ehud dann zu ihm hineinkam, saß er in dem kühlen Obergemach dort in Jericho. Da gab es ja Palmen, da war es schön kühl für den genusssüchtigen Eglon, den Moabiterkönig. das Obergemach, das für ihn alleine war. Und Ehud sagte, ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand vom Stuhl auf. Jetzt hat er also eine Privataudienz beim König. Ich habe eine Botschaft direkt von Gott an dich. Eglon erhebt sich, so gut ihn seine Füße tragen konnten natürlich. Und wankend steht er da. Und was macht er? Was macht der Ehud? Da streckte Ehud seine linke Hand aus, nahm das Schwert aus seiner rechten Hüfte. Er war fest entschlossen, das Fleisch muss ausgerottet werden. Und er stieß es ihm in den Bauch. Das drang sogar der Griff hinein nach der Klinge und das Fett schloss sich um die Klinge, denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch und es fuhr zwischen den Beinen. Der war so fett, der Mann. Aber das war sein Ende. Und Ehud ging in die Säulenhangehalle hinaus und schloss die Türen des Obergemachs hinter sich und verriegelte sie. Und als er hinausgegangen war, da kamen seine Knechte und sahen und sie, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Und sie sagten sich, oh, gewiss bedeckt er seine Füße. Das heißt, wahrscheinlich ist der König auf der Toilette, wir müssen warten. Und dann warten sie und warten sie und warten sie und warten sie, bis sie schamrot werden. Wieso warten wir denn noch eine Stunde? Wir werden doch nicht eine Stunde auf der Toilette sitzen. Und irgendwann haben sie sich nicht mehr, haben sie gesagt, wir müssen die Tür aufbrechen. Sie warteten, bis sie sich schämten, aber sie öffnete die Türen des Obergemachs nicht. Dann nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf und siehe, ihr Herr lag tot am Boden. Tja, aber jetzt war die Zeit schon vorbei. Ehud war schon längstens über die Berge. Ehud war entkommen, während sie zögerten. Er war über die geschnitzten Bilder hinausgelangt und kam nach Seira. Und es geschah, als er ankam, da stieß er in die Posaune auf dem Bergland Ephraim. Und die Söhne Israels zogen mit ihm vom Bergland hinab und er vor ihnen her. Also jetzt sammelt er schnell alle Israeliten zusammen, die Ephraimiter. Und er sagte zu ihnen, jagt mir nach, denn der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben. Und sie zogen hinab, ihm nach, und nahmen den Moabitern die Furten des Jordan. Also die zogen, der war sehr clever, sehr klug. Der ist an den Jordan, an die Stelle, wo der Jordan seicht ist, hat er dort die Moabiter mal vertrieben. Und jetzt hatte er eine ganz entscheidende Stelle. Dort an den Furten des Jordan, dort mussten die alle durch. Und sie ließen da niemanden hinübergehen. Und sie schlugen die Moabiter zu jener Zeit, etwa 10.000 Mann, lauter starke Leute, steht bei euch im Text. Aber im Griechischen, im Hebräischen steht lauter wohlbeleibte, robuste Leute. Die waren genauso gut ernährt wie der Eglon. Kriegstüchtige Männer. Und keiner entkam. Und Moab wurde an jenem Tag unter die Hand Israels gebeugt. Und das Land hatte 80 Jahre Ruhe. Also, radikal ist er vorgegangen gegen das Fleisch. Was ist unser Kampf gegen das Fleisch? Wir haben so oft mit unserem Fleisch zu tun. So oft merken wir, das war von deinem Ego-Fleisch. Das war von deinem eigenen Denken, von der eigenen Genusssucht, von deiner eigenen Kraft, von deiner eigenen Lust und Laune. Wie werde ich damit fertig? Paulus sagt, wir sind Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Wir sind nicht schuldig. Warum? Wir müssen nicht dem Fleisch Tribut zahlen und jedes Mal abzahlen. Oh, ich muss ja noch was zahlen dem Fleisch. Nein, wir sind nicht schuldig, Sklaven zu sein unseres Fleisches. Wir müssen nicht tun nach Lust und Laune. Wir dürfen überwinden. Aber eins braucht es. Es braucht ein Schwert und es braucht ein radikales Vorgehen. Ja, ich will, koste es, was es wolle. Nimm das Schwert des Heiligen Geistes, das Wort Gottes. Nimm die Bibelverse, die du auswendig gelernt hast. Und sag, nein, ich will, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen und nicht dem Fleisch. Ich und mein Geist, wir wollen dem Herrn dienen, ich selber. Und dann gibt es Ruhe, und dann gibt es Sieg. Das Land hatte Ruhe, 80 Jahre. Die Ruhe in dem Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus kann uns innerlich ruhig werden lassen. Der Kampf geht weiter, klar. Unser Kampf gegen das Fleisch, wir sollen nicht denken, Geschwister, wir sollen nicht denken. Das mit dem Fleisch, das habe ich jetzt erledigt, jetzt habe ich einen Sieg, wunderbar. jetzt habe ich kein Problem mehr mit dem Fleisch. Ich war mal ein junger Christ und ich hatte immer wieder Probleme und ich dachte mir, ja, kann ich denn nie wirklich zur Ruhe kommen? Muss ich immer wieder gegen mein Fleisch ankämpfen? Habe ich mit einer Frau gesprochen, die Frau eines bekannten Evangelisten, die haben gerade dort Urlaub gemacht und ich habe dort mit ihnen gesprochen. Und dann sagt sie mir, weißt du, du musst dich immer selbst verleugnen und das wird so bleiben bis zum Tod. Du musst lernen, Nein zu dir selbst zu sagen, Nein zu den Lüsten des Fleisches, bis du stirbst. Das hat mir geholfen. Ich dachte immer, da gibt es eine zweite Stufe des höheren Christenlebens und dann hat man keine Anfechtungen mehr. Nein, es ist du musst lernen, konsequent Nein zu sagen gegen das Fleisch, gegen die fleischlichen Lüste. Ja, und die Kraft? Die Kraft ist nicht deine Kraft. Die Kraft musst du holen in Gilgal. Was war in Gilgal? Die Erinnerung an die Kraft Gottes, an die Macht Gottes. Christus ist unsere Kraft. Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. So tötet nun eure Glieder, die in euch sind. Getötet wird, Geschwister, getötet wird auf alle Fälle. In Römer 8, Vers 12, ich habe es schon zitiert, wir sind Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn wir nach dem Fleisch leben, müssen wir sterben. Wenn ihr aber durch die Kraft des Geistes, also durch den Geist, die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Getötet wird auf jeden Fall, entweder so oder so. Das heißt, entweder töten mich meine fleischlichen Lüste und bringen mich immer mehr auf die Straße des Fleisches, das zum Verderben führt. Oder ich töte die Handlungen des Fleisches. Getötet wird auf jeden Fall. Entweder ich bin tot oder die fleischlichen Lüste. Getötet wird auf alle Fälle. Das ist wie bei Königin Esther. Ihr kennt die Königin Esther, ja? Ganz bekannt. Was war da? Der Haman hatte festgesetzt, dass die Juden, dass die Menschen von Persien, die Leute aus Persien, sich an den Juden rächen dürfen an einem bestimmten Tag. Und sie dürfen alle Juden töten, die Perser, alle Juden töten, die ihnen im Weg stehen, an einem ganz bestimmten Tag im Dezember. Aber dann kam die Sache raus und der Haman wurde gehängt. Ja, und was machen wir mit dem Gesetz? Das Gesetz der Meder und Perser kann nicht aufgehoben werden. Kann man nicht ein Gesetz einfach durchstreichen. Bei den Persern war das so, ein Gesetz bleibt ein Gesetz. Das bleibt so. Kann man nicht mehr auflösen. Der König hat gesagt, wisst ihr was? Wir bestimmen einen anderen Tag, einen Tag, der vorher ist, bevor dem bestimmten Tag, wo die Feinde der Juden sich rächen dürfen an den Juden, da bestimmen wir jetzt einen anderen Tag, da dürfen die Juden sich an ihren Feinden rächen. Und da ging die Botschaft hinaus mit Eilboten ins ganze Land, Persien. Und überall hat man verkündigt, die Juden dürfen sich rächen an ihren Feinden an diesem einen Tag. Was bedeutete das für die Juden? Für jeden Jude, jeder Jude wusste, wenn ich nicht meine Feinde an dem ersten Tag töte, dann töten meine Feinde mich am zweiten Tag. Also getötet wird auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wer darf zuerst töten? Die Juden durften zuerst töten. Getötet wird immer. Ja. Was töten wir? Wir töten die Lüste des Fleisches. Wir tötet die Glieder, die Glieder auf Erden. Unzucht, Unreinheit, böse Lust, Habsucht, die Götzendienst ist, Zorn, Eifersucht, Bitterkeit. Es gibt so viele Dinge, die müssen wir töten. Töten, wie machen wir das? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wie geht das? Herr Jesus, ich danke dir, dass ich nicht mehr jetzt böse reagieren muss. Ich danke dir, dass du gesiegt hast. Deine Kraft, nicht meine, deine Kraft. Ich danke dir, ich muss nicht zurückschlagen. Ich danke dir, ich muss nicht bitter werden. Ich danke dir, Herr Jesus. Du hast mich befreit. Versteck dich hinter dem Herrn Jesus und lass ihn ran. Sag, Herr Jesus, bitte übernimm du das jetzt. Ich mache nichts. Aber nimm das Schwert des Wortes Gottes. Und wenn wir viel im Wort Gottes sind, dann werden wir viel mit den göttlichen Dingen uns beschäftigen. Und dann werden wir an den Geist Gottes denken und dann an den Herr Jesus denken, der stärker ist. Und dann werden wir einen Sieg erleben. Und dann sagen wir Nein zu uns selber und Ja zum Herrn Jesus. So in Römer Kapitel 6, ihr kennt diesen Vers, in Römer Kapitel 6, Vers 11, sagt ja der Apostel Paulus das so schön, so deutlich, Römer Kapitel 6, Vers 11, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So lasset also nicht die Sünde in euren sterblichen Leibe herrschen, dass er seinen Lüsten gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zur Verfügung, zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird dann nicht über euch herrschen. Warum nicht? Warum nicht? Weil ihr euch für tot haltet, weil ihr Jesus Christus dran lasst. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Was heißt das? Wir sind unter Gnade. Das heißt, dass der Herr Jesus in mir wohnt. Dass er wohnt in mir durch Gnade und er reicht mir seine Kraft da durch Gnade. Ich bin nicht unter einem Gesetzesherrn, der mich schlägt und sagt, was ich tun muss, sondern ich bin unter Christus. Und der hilft mir die Kraft. Der gibt mir die Kraft, reicht mir die Kraft da, sodass ich siegreich sein kann. Ja, das war Ehud. Das war Ehud, der den Sieg errungen hat. Morgen werden wir uns der Deborah und dem Barak zuwenden. Und weil ich noch etwa 5 Minuten habe, möchte ich uns schon ein bisschen einstimmen in diese Geschichte mit Deborah und Barak. Kapitel 4, Richter, Kapitel 4, Vers 1. Und die Söhne Israels taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeroberster war Sisera, der wohnte in Haroshet-Goyim. Da schrien die Söhne Israels zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre. Also der nächste Feind sind nicht die Moabiter, der nächste Feind sind die Kanaaniter. Jabin, der König der Kanaaniter, das war der Sohn oder der Enkelsohn von seinem Namensgefährten, der hieß auch Jabin. Jabin der Erste kämpfte gegen Josua und wurde besiegt. Jabin der Zweite ist hier. Josua Kapitel 11 lesen wir von Jabin den Ersten. Und hier in Richter Kapitel 4 lesen wir von Jabin den Zweiten. Der Jabin der Erste wurde besiegt und zwar von dem großen Josua in der mächtigen ersten Etappe, wo alle Feinde besiegt wurden. Aber dann kamen die Kanaaniter wieder zurück und da gab es wieder einen Jabin, der herrschte, und weil die Israeliten Götzendiener, weil die Israeliten nicht kompromisslos waren, weil die Israeliten die Sünde zugelassen haben, weil sie wieder taten, was böse war in den Augen des Herrn, weil sie wieder Götzendienst getrieben haben, hat der Herr sie in die nächste Gefangenschaft geführt. Dann kamen die Kanaaniter, haben sie gefangen und haben sie gequält. Und die Kanaaniter hatten eiserne Wagen, die Israeliten nicht. Damals waren die Kanaaniter, die waren hochwissenschaftlich hoch überlegen den Israeliten. Die Kanaaniter wussten, wie das geht, dass man schmelzen kann, Eisen schmelzen, Eisen herstellen, hatten viel bessere Waffen. Die Israeliten hatten überhaupt keine Waffen, die hatten ein paar Heugabeln oder sonst etwas. Aber die Kanaaniter waren so klug und haben den Israeliten alle Waffen abgenommen, sodass die Israeliten da standen ohne Waffen. Und die Kanaaniter waren schwer bewaffnet und hatten eiserne Wagen. Und sie unterdrückten die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Das ist der nächste Feind. Die Kanaaniter waren hochgescheite Leute, Köpfchen. Das Hirn, das Gehirn der Kananiter, sie waren Händler, die Kananiter, hatten trieben viel Handel. Und die hatten durch ihre Weisheit und durch den Handel, waren sie so weit überlegen. Das Gehirn, das Denken der Kananiter, das war ihre Stärke. Und wisst ihr, wie der Feldherr sterben wird von den Kananitern? Wisst ihr das wie? Wo geht der Nagel durch? Bitte? Durch sein Hirn, durch die Schläfe ins Gehirn. Genau an seiner starken Stelle wird er sterben, der Sisera. Genau an der starken Stelle. Genauso wie der Eglon mit seinem Bauch, der bekommt den Stich genau dorthin. Und der Sisera, der Clevere, bekommt den Nagel durch den Kopf. Gott weiß genau, wo die starke Stelle der Feinde ist. Das ist gut für uns zu wissen. Aber das morgen. Möge der Herr uns segnen. Wir wollen hier abschließen mit Gebet. Und wir wollen dazu aufstehen und ich schließe dann.
sie schallen durch die Gänge.